Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Es ist die nächste Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik, aber so ist das wohl in einer Zeitenwende. Deutschland liefert erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs schwere Waffen in ein Kriegsgebiet. Panzer für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor, beschlossen heute mit großer Mehrheit der regierenden Ampelparteien und der Union. Dagegen nur die AfD und die Linkspartei, deren Obfrau im Verteidigungsausschuss Jacqueline Nastic hören wir gleich im Interview. Und der Kanzler, der glänzte bei der Bundestagsdebatte mit Abwesenheit, weil er zum Antrittsbesuch in Tokio weilte. Auch das gleich ein Thema. Und auch das ist zumindest teilweise Folge des Kriegs in der Ukraine. Die Inflation auf einem Rekordwert 7,4% im Vergleich zum Vorjahresapril, gleich auch Thema bei uns. Wir starten aber auch diese Sendung zunächst mit dem Blick in die Ukraine, wo die russischen Truppen ihren Vormarsch fortgesetzt haben, ungeachtet des Besuchs des UN-Generalsekretärs in Kiew. Stefan Lag mit den Einzelheiten.
UN-Generalsekretär Guterres fordert Russland zur Zusammenarbeit bei der Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen in dem ukrainischen Ort Butscha auf. Die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung, die nach dem Abzug der russischen Armee bekannt geworden waren, hatten international für Entsetzen gesorgt. Guterres sagte bei seinem Besuch in dem Kiewer Vorort, es sei gut, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs bereits vor Ort gewesen sei. Die ukrainische Staatsanwaltschaft teilte heute mit, wegen Kriegsverbrechen in Butscha gegen 10 russische Soldaten zu ermitteln. Bei seinem Besuch in Kiew wollte Guterres den ukrainischen Präsidenten Zelensky und Außenminister Kuleba treffen. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um die Öffnung von Fluchtkorridoren für Zivilisten unter Einbindung der Vereinten Nationen. Die ukrainische Regierung hatte sich im Vorfeld skeptisch gezeigt, ob der Besuch des UN-Generalsekretärs überhaupt etwas bringe. Guterres hatte bei seinen Gesprächen in Moskau am Dienstag keine konkreten Zusagen erhalten. Indessen verstärkt Russland seine Angriffe im Süden und im Osten der Ukraine. Das ukrainische Militärkommando berichtet von heftigen Kämpfen, vor allem zwischen der Millionenstadt Kharkiv und der von Russland besetzten Stadt Izium entlang einer strategisch wichtigen Frontstraße zwischen beiden Städten. Schweren russischen Beschuss gibt es demnach auch im Süden der Ukraine. Russische Truppen würden versuchen, Richtung Kryvyi Rih, der Heimatstadt von Präsident Zelensky, vorzustoßen. Zelenskys Berater Podolyak betonte heute das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung gegen russische Truppen. Dabei deutete er auch an, dass sein Land militärische Ziele in Russland angreifen könne. Die Ukraine werde sich auf jede erdenkliche Art verteidigen, auch mit Angriffen auf russische Militärbasen und Depots, schrieb Podolyak auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Russland hat die ukrainische Armee zuletzt mehrfach beschuldigt, Angriffe auf russischem Staatsgebiet durchgeführt zu haben. Der Gouverneur der grenznahen Region Belgorod hatte vor 2 Wochen behauptet, ukrainische Hubschrauber hätten dort ein Tanklager in Brand geschossen.
Der Bericht von Stefan Lag. Auch die Vermittlungsbemühungen von Antonio Guterres in Moskau und Kiew haben keinen Fortschritt in Richtung einer diplomatischen Lösung des Kriegs gebracht. Die Verhandlungen stagnieren, aller Beteuerung der Kriegsteilnehmer zum Trotz, berichtet Marta Wilczynski.
Auch wenn die Kämpfe in der Ukraine andauern und ein wirklicher Frieden noch weit entfernt scheint, das Wort Verhandlungen fällt nahezu täglich. Anfang der Woche sagte der russische Präsident Putin beim Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres in Moskau: Ich möchte Sie informieren, dass wir, trotz der Tatsache, dass die Militäroperation weitergeht, damit rechnen, Vereinbarungen auf diplomatischem Weg zu erzielen. Wir führen Verhandlungen, wir verzichten nicht auf sie. Die Bringschuld aber, wenn es darum geht, echte Fortschritte zu erzielen, sieht der russische Außenminister Lavrov zum jetzigen Zeitpunkt klar bei der Ukraine. Wie Sie wissen, stimmten wir sofort zu, nachdem Präsident Zelensky Anfang März Verhandlungen vorgeschlagen hatte. Aber das Verhalten der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen, das Verhalten von Präsident Zelensky selbst, der sich weigert zu bestätigen, dass sie unsere neuen Vorschläge erhalten haben, das ist natürlich deprimierend. Vor gut einer Woche gab Kreml-Sprecher Peskow an, ein Dokument mit ausgearbeiteten Vorschlägen nach Kiew geschickt zu haben. Welche genau, ist offiziell nicht bekannt. Der Ball ist nun auf ihrer Seite. Wir warten auf ihre Antwort. Präsident Selenskyj erklärte damals, nichts bekommen zu haben. Ob der Ball auf unserer Seite liegt? Na, ich habe früher ganz gut Fußball gespielt, in friedlichen Zeiten. Und wie lauten die Regeln? Man braucht zwei Mannschaften und einen Ball. Hier scheint es mir aber, dass Herr Peskow mit sich selbst Fußball spielt. Später räumte der ukrainische Präsidentenberater Podolyak ein, dass man zwar ein Papier aus Moskau erhalten habe, es aber von einem echten neuen Entwurf weit entfernt sei. Das ist das Kommuniqué von Istanbul, das die Ukraine der russischen Seite in Istanbul übergeben hat. Dann hat sich die russische Seite Zeit genommen, die Vorschläge zu studieren, vor allem in Bezug auf eine Einigung über Garantien und Sicherheiten. Und dann Gegenvorschläge und Anmerkungen gemacht, so wie üblich. Es gibt, und das ist wichtig, kein neues Dokument. Ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj hat Moskau bisher abgelehnt, mit dem Argument, dass es dafür noch zu früh sei.
Marta Wilczynski. Und von der Lage in der Ukraine zu den Diskussionen nach Berlin. Es war eine hitzige, kontroverse, emotionale Debatte im Bundestag, die Ausgestaltung der Zeitenwende. Schwere Waffen für die Ukraine, das Thema auf der Anklagebank der Kanzler, der aber gar nicht da ist. Der Oppositionsführer attackiert hart, aber doch zieht er mit der Regierung an einem Strang. Anders die zwei kleineren Oppositionsparteien. Markus Pindur mit den wichtigsten Wortmeldungen dieses Vormittags.
Man war sich einig über die Notwendigkeit, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Doch über den Weg bis hin zur gemeinsamen Verabschiedung des Antrages, der Ukraine mit schweren Waffen und weiteren Maßnahmen unter die Arme zu greifen, waren sich Ampelkoalition und CDU/CSU nicht einig. Unionsfraktionschef Merz griff Bundeskanzler Scholz im Bundestag wegen seiner Ukraine-Politik scharf an. Scholz sei über Wochen der Diskussion über Waffenlieferungen ausgewichen, so Merz. Dass Scholz die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Verteidigung, Außenbeziehungen und Europaangelegenheiten nach deren Ukraine-Besuch und Forderungen nach der Lieferung schwerer Waffen als Jungs und Mädels tituliert habe, sei völlig unakzeptabel, sagte der CDU-Chef.
Dieser Sprachgebrauch ist eher ein Zeichen von Unsicherheit und von Schwäche. Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offen gelassen, ausweichend beantwortet.
Schon bei der Regierungsbefragung vor 3 Wochen habe Scholz die an ihn gestellten Fragen nicht beantwortet.
Das ist nicht Besonnenheit, wie Sie es in den Ampelfraktionen versuchen, in den letzten Tagen zu erklären. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit.
Trotz unterschiedlicher Wertungen des Verhaltens des Bundeskanzlers wurde eine Einigung erzielt. Der Bundestag verabschiedete am Vormittag den gemeinsamen Antrag der Koalitionsparteien und der Union zur Unterstützung der Ukraine mit großer Mehrheit. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine auch mit militärischem Material beizustehen, einschließlich schwerer Waffen. Beide Seiten hatten sich nach langem Streit erst gestern auf ein gemeinsames Vorgehen in der Frage geeinigt. Die Union verzichtete dabei auf einen eigenen Antrag. SPD-Chef Klingbeil sprang dem Kanzler zur Seite. Er hielt dem CDU-Vorsitzenden vor:
Herr Merz, und ich muss Ihnen das in aller Emotionalität auch sagen, das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist eine parteipolitische Rede geworden. Sie haben zu Ihren eigenen Leuten gesprochen und ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. Ein Dank an die 4 Fraktionen und die Vorsitzenden. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung.
Friedrich Merz verwies dagegen darauf, dass es ohne die Ankündigung der Union, einen Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine in den Bundestag einbringen zu wollen, wahrscheinlich heute keine Abstimmung gegeben hätte. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einem Kommunikationsdesaster der Ampelkoalition in der Waffenfrage. Noch am Wochenende habe Scholz seinen Kurs verteidigt, keine schweren Waffen zu liefern und vor einem Dritten Weltkrieg und einem Atomkrieg gewarnt.
Meine Damen und Herren, deswegen verstehe ich überhaupt nicht, dass 72 Stunden später die Verteidigungsministerin das Gegenteil verkündet. Deutschland liefert schwere Waffen in die Ukraine.
Meine Damen und Herren, das heißt jeden Tag eine Kehrtwende.
AfD-Partei und Fraktionschef Tino Chrupalla sprach im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Antrag von einer Beitrittserklärung zu einem Krieg. Deutschland befinde sich nicht im Krieg mit Russland. Die Mehrheit der Bevölkerung wolle das auch nicht. Der nächste Konflikt zwischen Ampelkoalition und Union über die Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine steht bereits im Raum. CDU-Chef Merz machte klar, dass die Union nicht ohne weiteres der geplanten Grundgesetzänderung für ein Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zustimmen werde. Hier sei bisher keine Forderung der Union erfüllt worden. Deshalb sei man noch ziemlich weit entfernt von einer Einigung.
Der Bericht von Markus Pindo, und am Telefon ist jetzt Jacqueline Nastic, Obfrau der Linken im Verteidigungsausschuss und auch Obfrau im Menschenrechtsausschuss. Schönen guten Abend, Frau Nastic.
Schönen guten Abend.
Warum haben Sie gegen die Lieferung schwerer Waffen gestimmt?
Und das ist vielen Menschen, glaube ich, auch noch nicht richtig bewusst. Aber dieser Beschluss des Bundestages hat sehr weitreichende Folgen oder könnte diese haben und ist auch ein historischer Moment gewesen. Und für mich war es ganz wichtig und elementar gegen Aufrüstung, aber auch gegen eine Kriegsteilnahme Deutschlands. Und mit diesem Beschluss hat Deutschland sich zur Kriegspartei in diesem Krieg mit Russland gemacht, und das war für mich existenziell, dagegen zu stimmen.
Frau Nastic, aber am Ende ist es ja so, völkerrechtlich wird man zur Kriegspartei, wenn man selber kämpft, nicht wenn man Waffen liefert. Und ansonsten entscheidet Putin, wann der Westen für ihn zur Kriegspartei wird. Kann man sich von den Launen des Mannes im Kreml abhängig machen?
Also so einfach ist es leider nicht. Ich habe auch bis eben noch mit einem Völkerrechtler telefoniert. Ich habe auch kürzlich selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das mir auch in diesem Fall Recht gibt. Wenn man sich den Antrag anguckt, ist es ganz klar, und das steht auch in diesem Gutachten als Antwort, und die sagen selbst, ob defensive oder offensive Waffen, das sei noch nicht Teil der Kriegsführung, aber definitiv, und das ist auch Gegenstand des Beschlusses des Bundestages, ist die Ausbildung an Waffen, und diese sind dort beschlossen worden, von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten auf deutschen und NATO-Boden, definitiv ein Bruch des Völkerrechts und machen Deutschland damit zur Kriegspartei.
Aber wir stellen schon fest, das Völkerrecht, das hat Russland gebrochen, indem es die Ukraine angegriffen hat.
Definitiv, das verurteilen wir als Linke aufs Schärfste. Wir sind seit vielen Jahren eines unserer Gründe, der Bruch des Völkerrechts gegen Jugoslawien. Den haben wir verurteilt. Wir verurteilen auch die Anerkennung der Volksrepubliken seitens Russlands und diesen völkerrechtswidrigen Krieg. Aber nichtsdestotrotz darf auch Deutschland nicht das Völkerrecht brechen oder gar Kriegspartei in diesem Krieg werden.
Jetzt besteht nur leider das Dilemma, dass mit Verurteilung des Angriffs von Russland gegen die Ukraine lässt sich Russland nicht aufhalten, sondern nur mit schweren Waffen, mit Panzern. Das ist nach Ansicht aller Militärexperten genau das, was eben die Ukraine braucht, um diesen russischen Vormarsch aufhalten zu können und dementsprechend dann auch mögliche weitere Völkerrechtsverletzungen zu verhindern.
Wissen Sie, gerade vor wenigen Tagen kam ja auch der neueste Militärbericht, also der weltweite Rüstungsbericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI aus Schweden. Also der weltweite Militärtat ist schon in vergangenen Jahren auf unglaubliche über 2 Billionen gestiegen. Und die NATO und die USA gemeinsam haben 55% dieses weltweiten Militäretats ausgemacht. Also als Beispiel.
Das mag ja sein, aber momentan greift Russland eben die Ukraine an, völlig unabhängig davon, was die NATO und die USA für Rüstung ausgeben.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, dass Aufrüstung Putin aufhalten würde. Wie gesagt, die NATO ist deutlich besser, ungefähr das 18-fache, besser ausgerüstet als Putin. Und das hat ihn auch nicht von diesem Krieg abgehalten.
Naja, ich sage nicht, dass Aufrüstung Putin aufhalten würde. Ich sage, dass Ex-Militärexperten sagen, Panzer halten Putin im Donbass bzw. jetzt in der Ostukraine auf. Und die Ukraine sagt es auch.
Wissen Sie, das ist die eine Aussage, aber Tatsache ist, dass mehr Aufrüstung eben einen Krieg nicht beenden wird. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Man rüstet die Ukraine, so wie es jetzt beschlossen wurde und wie es viele Staaten tun, weiter auf. Das verlängert deutlich den Krieg, ja, aber es verursacht auch immer mehr Tote. Aber man kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Ukraine gegen die Atommacht Russland militärisch siegen könnte. Man verlängert diesen Krieg. Am Ende kann es nur zwei Möglichkeiten geben. Es gibt einen grausamen atomaren Erschlag, was ich denke, jeder vernünftige Mensch auf jeden Fall vermeiden möchte. Oder man muss diplomatisch verhandeln. Was anderes gibt es nicht. Ich finde es auch vollkommen richtig, dass Antonio Guterres gerade in Russland gewesen ist, verhandelt hat. Ich finde es auch richtig, dass der Papst zum Frieden und sich zur Vermittlung anbietet. Aber es gibt nur diese zwei Möglichkeiten auf Dauer.
Aber soll die Ukraine aus einer Position der Schwäche heraus verhandeln?
Die Ukraine ist ja in einer Position der Schwäche. Putin ist eine Übermacht. Man muss alles dafür tun, Menschen zu helfen, die aus der Ukraine fliehen. Man muss alles dafür tun, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und man muss es vor allem dafür tun, Diplomatie, um es auch mit Helmut Schmidt zu sagen, lieber 1000 Stunden verhandeln als einmal schießen. Also man muss alles dafür tun.
Aber das hat ja auch nicht geklappt. Jetzt hat ja die Ukraine, jetzt hat Zelensky, der Westen, alle haben Putin ja schon eine Menge angeboten, unter anderem den neutralen Status. Hat ihm alles nicht gereicht? Worüber genau würden Sie denn mit Russland verhandeln?
Also ich denke, wir brauchen große, weltweit anerkannte Persönlichkeiten, die mit Putin weiterhin verhandeln.
An wen denken Sie da? An Gerhard Schröder?
Gerhard Schröder gehört zumindest nicht, meiner Ansicht nach nicht zu großen Persönlichkeiten. Aber durchaus, das hatte Gregor Gysi unter anderem auch mal vorgeschlagen, zum Beispiel Frau Merkel. Zum Beispiel der Papst, zum Beispiel Antonio Guterres. Und Putin selbst hat ja auch vorgeschlagen, dass die Vereinten Nationen der Ort sein sollten, wo verhandelt wird zwischen den Staaten. Und ich denke, es ist extrem wichtig, auch solche Institutionen wie die Vereinten Nationen massiv zu stärken. Aber eines muss ja klar sein, dass eine Aufrüstung seitens Deutschlands auf Dauer ja nur eines tun wird. Sie wird den Krieg verlängern. Sie macht Deutschland damit zur Konflikt- und Kriegspartei am Ende damit mit diesem Beschluss. Und wir müssen den Menschen aus der Ukraine helfen. Wir müssen aber gleichzeitig alles auf Diplomatie und Unterstützung setzen, um diesen Krieg möglichst schnell ein Ende zu bereiten.
Was sagen Sie den Kritikern unter den Verbündeten im Ausland, den Ukrainern, die sagen, Deutschland trägt aufgrund seiner Russland-Politik der letzten Jahre, selbst wenn sie gut gemeint war, eine Teilschuld und hat dementsprechend jetzt eben auch eine besondere Verantwortung, der Ukraine zu helfen im Kampf gegen Russland?
Also ich teile diese Ansicht nicht. Ich teile auch die Vorwürfe gegen Frau Merkel nicht. Deutschland hat aber auch eine große Verantwortung geschichtlich gegenüber Russland. Das darf man auch niemals vergessen. Und Wirtschaftszusammenarbeit, Diplomatie gehören auch letztendlich zu den Dingen, die Kriege und Konflikte vermeiden. Und ich denke, die Politik, die Jahre davor gemacht wurde, war nicht verkehrt, aber man hat einiges unterschätzt. Und ich denke, man muss, wie gesagt, auf Diplomatie setzen und namenhafte Persönlichkeiten möglichst davon überzeugen, vielleicht unterstützend hier zu wirken. Denn nach dem, was ich aus Deutschland sehe, auch gerade aus der heutigen Debatte, namentlich zum Beispiel Friedrich Merz, man betreibt lieber Parteipolitik. Ich glaube, uns fehlen derzeit auch in Deutschland. Und da muss ich auch sagen, Anerkennung an Olaf Scholz, dass er versucht hat, das alles zu verhindern und massiven Druck aus seiner eigenen Koalition bekam, dass er versucht hat, wie ein Staatsmann zu agieren und letztendlich da einknicken musste. Aber ich glaube, wir brauchen wieder große Staatsfrauen und Staatsmänner. Ansonsten wird das nicht anders zu lösen sein, außer dass man vielleicht einen jahrelangen Krieg in Europa haben wird.
Sagt Jacqueline Nastitsch, Obfrau der Linkspartei im Verteidigungsausschuss. Vielen Dank für das Gespräch.
Auch vielen Dank an Sie.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet und offensichtlich kommen auch die USA und Kanada zu einer anderen völkerrechtlichen Einschätzung als Jacqueline Nastitsch von der Linkspartei. Die Verteidigungsminister beider Länder haben bekannt gegeben, dass ukrainische Soldaten von kanadischen Soldaten an der Bedienung ihrer Panzerhaubitzen ausgebildet werden sollen. US-Präsident Joe Biden hat für sich und damit für die NATO eine Entscheidung gefällt. Kein direktes militärisches Eingreifen von US-Truppen in den Konflikt unterhalb dieser Schwelle geht der US-Präsident aber zunehmend aufs Ganze. Das verdeutlicht diese gigantische Summe. 33 Milliarden Dollar zur Unterstützung für die Ukraine zusätzlich zu dem, was die USA bisher schon gegeben haben. Darum hat Biden heute den Kongress gebeten. Es ist, wenn man so will, die Zeitenwende auf amerikanisch. Aus Washington, Doris Simon.
Über 20 Milliarden Dollar sind vorgesehen für militärische und sonstige Sicherheitshilfe. Für Waffen und Munition mit 8,5 Milliarden Dollar will Biden der ukrainischen Regierung helfen, auf die unmittelbare Krise zu reagieren und die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Hinzu kommen 3 Milliarden Dollar an zusätzlicher humanitärer Hilfe, unter anderem für Kriegsflüchtlinge. Im vergangenen Monat hatte der US-Kongress bereits 14 Milliarden Dollar für die Ukraine freigegeben.
The cost of this fight is not cheap. But caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen.
Die Kosten dieses Kampfes seien nicht billig, aber so der US-Präsident, wenn wir der Aggression nachgeben, wird es noch teurer. Deshalb müssten neue Mittel für Waffen und wirtschaftliche Hilfe so schnell wie möglich bewilligt werden. Die 6,5 Milliarden Militärhilfe aus dem letzten Monat seien fast komplett ausgeschöpft. Biden wies auf Tausende von Panzerabwehr- und Luftabwehrraketen hin, auf Hubschrauber, Drohnen, Granatwerfer, Maschinengewehre, Radarsysteme und mehr als 50 Millionen Schuss Munition, die die USA der Ukraine geschickt hätten. Der US-Präsident verteidigte die massive Unterstützung. Was die USA und ihre Verbündeten machten, sei kein Angriff auf Russland, sondern Hilfe für die Ukraine, damit diese sich selbst verteidigen könne.
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression.
Die Drohungen des Kremls zum Einsatz von Atomwaffen nannte Biden unverantwortlich. Aber man sei auf alles vorbereitet. Die neuen Hilfen für die Ukraine bezeichnete der US-Präsident als Übergang zu einer längerfristigen Sicherheitshilfe. Dahinter steht die Überzeugung in Washington, dass Russlands Krieg sich noch über lange Zeit hinziehen wird und die Ukraine dementsprechend zugeschnittene Unterstützung benötigt. Der US-Präsident sagte Polen und Bulgarien Unterstützung der USA zu bei der Energieversorgung. Beide Länder werden von Russland wegen ihrer Hilfe für die Ukraine nicht mehr beliefert. Russland, so Biden, habe gezeigt, dass es Energie als Waffe einsetze. Wir werden nicht zulassen, dass Russland sich durch Einschüchterung oder Erpressung aus diesen Sanktionen herauswindet, sagte Biden. Wir werden nicht zulassen, dass sie ihr Öl und Gas nutzen, um Konsequenzen für ihre Aggression zu vermeiden. Der US-Präsident dankte in seiner kurzen Ansprache dem Kongress für dessen Engagement bei der Unterstützung der Ukraine. Allerdings enthält das neue Paket aus dem Weißen Haus auch 22,5 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Pandemie. Bislang hatten sich Demokraten und Republikaner nicht darauf einigen können, diese Covid-Mittel auf den Weg zu bringen. Zuletzt hatten die Republikaner ihre Zustimmung daran geknüpft, dass der US-Präsident eine Vorschrift verlängert, die die sofortige Abschiebung von Migranten ermöglicht. Deshalb könnte das nun vorliegende Paket gesplittet werden. Die Ukraine-Hilfen dürfte der US-Kongress sehr schnell verabschieden, um danach die Verhandlungen über die neuen Covid-Maßnahmen wieder aufzunehmen.
Doris Simon aus Washington. 23.32 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. Zeit für unsere Kurzberichte. Und auch das ist eine unmittelbare Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Schweden und Finnland bereiten ihren NATO-Beitritt vor. Helga Schmidt.
Die sicherheitspolitische Zeitenwende auch in Skandinavien rückt näher. Für Schweden und Finnland gehörten Bündnisfreiheit und militärische Unabhängigkeit jahrzehntelang zu den Pfeilern ihrer Außenpolitik. Inzwischen ist ein Beitritt zur NATO so wahrscheinlich geworden, dass Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel schon versprach, die Allianz werde Finnland und Schweden mit offenen Armen empfangen, wenn sie sich entscheiden, den Antrag zu stellen.
If they decide to apply, Finland and Sweden will be welcome with open arms to NATO.
Schon länger sind Finnland und Schweden enge Partner der NATO, waren aber auf ihre Unabhängigkeit bedacht. Eine Distanz, die seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine immer geringer wurde.
We have worked with Finland and Sweden for many, many years.
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Finnland und Schweden zusammen, erklärt der NATO-Generalsekretär und berichtet über das hohe militärische Niveau beider Armeen. Das kenne man aus gemeinsamen Übungen und aus gemeinsamen internationalen Militäreinsätzen. Im Brüsseler Hauptquartier rechnet man damit, dass die offiziellen Mitgliedsanträge aus Helsinki und Stockholm schon in einigen Wochen eintreffen könnten. Alle 30 NATO-Länder müssen dann zustimmen. Bisher hat sich kein Mitglied gegen Finnland und Schweden ausgesprochen und die großen Mitglieder schon offensiv für die Aufnahme, darunter die USA, Frankreich und auch Deutschland. Mit dem Beitritt kämen zwei weitere EU-Mitgliedsländer in die NATO. Das hätte Folgen für die Zusammenarbeit der europäischen Europäischen Union mit dem Verteidigungsbündnis. Das machte Roberta Metsola deutlich, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, als sie am Morgen NATO-Generalsekretär Stoltenberg zu einem Gespräch empfing. Zum ersten Mal zu Verhandlungen des NATO-Chefs mit den Spitzen der politischen Parteien im Europäischen Parlament.
Here we are talking about an alliance, and shared aims and
wir sprechen jetzt über eine Allianz, über gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele, die wir, die EU und die NATO, teilen. Und wir können dabei auch über eine noch intensivere Zusammenarbeit und mehr gemeinschaftliche Sicherheit sprechen. Dass die Europäer mehr für die Sicherheit der Union tun müssen, gilt inzwischen als unumstritten. Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine haben diejenigen Auftrieb bekommen, die die strategische und militärische Aufrüstung Europas fest innerhalb der Strukturen der NATO verankern wollen und nicht daneben.
Und es gibt neue Entwicklungen in der Ukraine. Offenbar neue Raketenangriffe auf Kiew, trotz Besuch des UN-Generalsekretärs Birgit Becker.
Noch während UN-Generalsekretär Guterres in Kiew war, sind im Nordwesten der Stadt zwei Geschosse eingeschlagen. Bürgermeister Klitschko sagte am Abend, es habe mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Einige seien von Trümmern eingeschlossen. Über dem Ort des Einschlags waren große Rauchwolken zu sehen. Die ukrainischen Behörden versicherten, Guterres und seine Delegation seien in Sicherheit. Guterres sagte später der BBC, er sei geschockt. Auch in der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat es am Abend Angriffe aus der Luft gegeben. Dabei habe die ukrainische Luftabwehr drei russische Raketen abgeschossen, sagte ein örtlicher Militärvertreter. Unterdessen hat Russland die Forderung nach Verhandlungen um einen Fluchtkorridor für alle im Stahlwerk in Mariupol Eingeschlossenen abgelehnt. Kreml-Sprecher Peskow sagte der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, Präsident Putin habe es ganz klar gesagt, die Zivilisten könnten gehen, und zwar in jede Richtung, die Militärs müssten rauskommen und ihre Waffen niederlegen. Ihnen werde das Leben und medizinische Versorgung garantiert, einen freien Abzug wolle Moskau ihnen nicht gewähren.
Die Inflation, ohnehin schon auf Rekordniveau, ist in diesem Monat noch einmal auf einen neuen Höchststand gestiegen, 7,4%. Ursula Mayer.
Im März lag die Inflationsrate noch bei 7,3%. Die Statistiker führen diesen Preisanstieg wie in den letzten Monaten weiter auf den Ukraine-Krieg zurück. Der treibe die Preise für Sprit, Heizöl und Gas immer weiter nach oben, zuletzt um 35%. Haben Unternehmen dadurch höhere Ausgaben, reichen sie die laut Statistischem Bundesamt zunehmend an Kunden weiter. Auch das treibe die Preise nach oben. Hinzu kommen nach Angaben der Statistiker die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Lieferketten seien gestört, dadurch gebe es vielfach Engpässe. Das lasse viele Waren ebenfalls knapp und teurer werden. So stiegen die Preise für Lebensmittel um über 8%. Speziell beim Sonnenblumenöl, bei Butter oder Mehl gab es noch drastischere Preissprünge. Auf das Jahr gesehen rechnet die Bundesregierung mit einer Inflation von über 6%. Ein mögliches Gasembargo könne die Inflation sogar noch deutlich mehr anheizen, schätzen Experten.
Auch Spanien sieht sich jetzt Drohungen eines Gaslieferstopps ausgesetzt. Allerdings nicht von Russland. Dunja Sadaki.
Das nordafrikanische Algerien hat Spanien damit gedroht, seine Gaslieferungen zu stoppen. Zuvor habe Spanien angekündigt, Marokko mit Gas versorgen zu wollen. Algerien ist mit dem Nachbarland Marokko aber zerstritten. Algeriens Energieminister Akab hatte am Mittwoch die Regierung in Madrid gewarnt, algerisches Gas an andere Länder weiterzuleiten. Das verstoße gegen die Verträge. Dies könne dazu führen, dass Algerien den Vertrag mit Spanien kündige. Der Minister sagte, sein spanischer Amtskollege habe ihn zuvor über eine geplante Gasumleitung nach Marokko informiert. Algerien deckt mehr als 40% der spanischen Erdgasimporte. Ein Großteil des algerischen Gases fließt durch die 750 Kilometer lange Pipeline Medgas im Mittelmeer. Außerdem verläuft eine weitere Pipeline durch Marokko. Deren Betrieb hat Algerien allerdings im November eingestellt. Marokko und Algerien sind seit Jahren zerstritten, vor allem wegen des Konflikts um die sogenannte Westsahara. Im vergangenen Jahr hatten sich die Spannungen erneut verschärft. Im Sommer brach Algerien dann die diplomatischen Beziehungen zu Marokko ab.
In anderthalb Wochen wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Und zumindest nach den Zahlen des ARD-Deutschland-Trends spricht viel dafür, dass Daniel Günther Ministerpräsident bleiben kann. Markus Sambale.
10 Tage vor der Landtagswahl liegt die CDU in Schleswig-Holstein mit großem Abstand vorn. Laut der Vorwahlumfrage von Infratest DIMAP kommt die CDU auf 38%, weit dahinter die SPD mit 19%. Die Grünen würden von 16% gewählt, die FDP von 9%. Ob es die AfD wieder in den Landtag in Kiel schafft, ist ungewiss. Sie liegt aktuell bei 5%. Der SSW, der Südschleswigsche Wählerverband, kommt ebenfalls auf 5%, ist aber als Partei der dänischen Minderheit von der 5%-Klausel befreit. Sollte die Landtagswahl so ausgehen wie die repräsentative Umfrage, dann bräuchte die CDU künftig nicht mehr zwei, sondern nur noch einen Koalitionspartner zum Weiterregieren. Schwarz-Grün hätte die nötige Mehrheit sicher. Es könnte auch knapp für eine Koalition mit der FDP reichen, also für Schwarz-Gelb. Die CDU profitiert davon, dass Ministerpräsident Daniel Günther so beliebt ist. 3/4 der Menschen in Schleswig-Holstein sind mit seiner Arbeit zufrieden. Ein Problem für die SPD ist, dass ihr Spitzenkandidat kaum bekannt ist. Nur 1/3 kennt Thomas Losse Müller. Bei einer Direktwahl wäre Losse Müller genauso wie die Spitzenkandidatin der Grünen Monika Heinold weit abgeschlagen. 61% würden sich für Daniel Günther von der CDU entscheiden, wenn man die Landesspitze in Schleswig-Holstein direkt wählen könnte.
Indien wird von einer ungewöhnlichen extremen Hitzewelle heimgesucht. Peter Hornung.
Für 5 indische Bundesstaaten gilt eine Hitzewarnung, darunter auch die Hauptstadt Neu-Delhi. Die Temperaturen überschreiten teilweise bereits 45 Grad im Schatten. Mancherorts könnten es an die 50 Grad werden, befürchten Meteorologen. In diesem Jahr wurde es schon früh ungewöhnlich heiß in Nordindien und im Westen Pakistans. Ähnliche Temperaturen gibt es üblicherweise erst im Mai und Juni. Schon der März war so heiß wie seit 122 Jahren nicht mehr. Vielerorts mangelt es an Wasser. Auch die Stromnetze sind massiv belastet. Kohle für Kraftwerke wird knapp. Manche der indischen Bundesstaaten schalten stundenweise den Strom ab. Zudem kommt es, auch in der Hauptstadt Neu-Delhi, ständig zu Stromausfällen. Der Bundesstaat Westbengalen mit der Hauptstadt Kolkata hat angekündigt, die Sommerferien wegen der großen Hitze auf Anfang Mai vorzuziehen.
Und wir schauen zum Fußball. In der Champions League spielen die deutschen Clubs in diesem Jahr keine Rolle. Dafür könnte es eine Etage tiefer in der Europa League zu einem rein deutschen Finale kommen. Eintracht Frankfurt hat sein Halbfinal-Hinspiel beim englischen Verein West Ham United gewonnen und Leipzig seine Partie zu Hause gegen die Glasgow Rangers. Jan Günther.
Leipzig startete mit einer schwachen, weil ideenlosen und meist tempoarmen Halbzeit in dieses Halbfinale. Viel Ballbesitz ja, aber nur 2 geblockte Schüsse von Nkunku und André Ligno. Die Rangers extrem defensiv zur Pause 0:0. Vor 41.000 Zuschauern die Rangers mit der ersten Gelegenheit des zweiten Durchgangs. Der Flachschuss von Kent rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite die 100%ige Torchance für RB. Christopher Nkunku hatte den Ball parallel zur Torlinie laufend schon vorbeigelegt am schottischen Torhüter, traf aus wenigen Metern aber nicht das leere Tor. Der Treffer für Leipzig, er fiel spät, aber er fiel. 85. Minute, Direktabnahme André Ligno aus 17 Metern, Aufsetzer in die linke Torecke, das 1:0 und dann war Schluss. RB reist also in der kommenden Woche mit einem Vorteil zum Rückspiel nach Glasgow.
Und jetzt schauen wir noch nach Frankfurt, allerdings auf die Börse. Und auch da waren die Inflationssorgen das große Thema des Tages. Konstantin Röse.
Trotz so manchem Belastungsfaktor zeigte sich der deutsche Aktienmarkt an diesem Handelstag überraschend robust. Dabei geholfen haben insbesondere überwiegend gute Quartalsbilanzen der Unternehmen, etwa von Essenslieferdienst Delivery Hero. Der DAX-Konzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen. Der Umsatz stieg deutlich auf rund 2 Milliarden Euro. Im operativen Geschäft rechnet der Vorstand 2021 aber ein weiteres Mal mit einem Verlust. Was folgte, war eine Achterbahnfahrt des Aktienkurses. Nach einem Kurssprung zu Handelsstart stürzten die Papiere von Delivery Hero zweistellig ab, bevor sie im Tagesverlauf knapp 6% nach oben kletterten. Kaum reagiert haben die Aktienkurse an der Börse hingegen auf die sehr hohe Inflation in Deutschland. Die Verbraucherpreise stiegen nach vorläufigen Daten im April um 7,4%. Ökonomen sprechen von einem Inflationsproblem und kritisieren die Europäische Zentralbank, jetzt endlich auf die Bremse zu treten, also die Leitzinsen zu erhöhen. Börsenprofis spekulieren, dass die EZB die Zinsen im Sommer anheben könnte. Darauf deuten auch Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde hin. Fakten schaffte heute die schwedische Notenbank. Sie hat überraschend ihren Leitzins angehoben. Der Leitindex DAX schloss den Handel mit 13.980 Punkten, einem Plus von 1,4%.
23.44 Uhr ist es, hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. Wir haben am Anfang der Sendung schon berichtet, der Bundestag entscheidet erstmals über Lieferung von schweren Waffen in ein Kriegsgebiet. Doch der maßgebliche Entscheider fehlt. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte lieber nach Japan zum Antrittsbesuch. Auch das ein Statement in vielerlei Hinsicht, denn der Besuch in Tokio liegt vor seinem Besuch in Peking. Vorgängerin Angela Merkel hatte es immer andersherum gemacht. Die alten Bündnisse werden wieder bedeutsamer. Frank Kapellan hat den Kanzler auf seinem Trip nach Fernost begleitet.
Empfang mit militärischen Ehren für den Gast aus Deutschland. Olaf Scholz wird an Soldaten in weißen Hosen und dunkelblauen Jacken vorbeigeleitet. Japans Premier Fumio Kishida weist ihm den Weg an der Ehrenformation entlang. Olaf Scholz bricht mit einer Tradition. Vorgängerin Angela Merkel reiste stets mit großem Gefolge zunächst nach Peking. Für Scholz ist in Asien Japan erste Wahl.
Sehr geehrte Damen und Herren, Minisama Konnichiwa.
Die Zeitenwende will der Sozialdemokrat auch damit zum Ausdruck bringen, dass er anders als seine Vorgängerin nicht zuerst auf Wirtschaftsbeziehungen mit China setzt.
Es ist kein Zufall, dass mich meine erste Reise als Bundeskanzler in diese Weltregion heute hierher nach Tokio führt.
Die Abhängigkeit von russischer Energie ist für Europa zum Desaster geworden. Mit China soll nicht Ähnliches passieren. Scholz sucht nach demokratischen Partnern in der Region. Morgen wird er sich ein Werk zur Produktion von Wasserstoff ansehen. Hochtechnologie, ein Feld, auf dem der Kanzler die Kooperation mit Japan sucht. Ein Signal, das Premier Kishida sehr wohl zur Kenntnis nimmt.
Wir begrüßen es, dass Deutschland sein Interesse und sein Engagement im Indopazifik in den letzten Jahren verstärkt hat.
Die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder haben sich bereits getroffen. Deutschland zeigt Flagge im südchinesischen Meer, hat gerade erst die Fregatte Bayern dorthin geschickt. Ein Zeichen dafür, auf welcher Seite Berlin im japanisch-chinesischen Grenzkonflikt steht. Der Krieg in der Ukraine wiederum sorgt auch in Japan für wirtschaftliche Verwerfungen. Auch hier gehen die Rohstoffpreise durch die Decke. Die Sanktionen gegen Russland aber hat Tokio von Anfang an mitgetragen.
Ich bin heute hierher gekommen, um mich für diese überaus starke Solidarität zu bedanken. Arigato gozaimasu.
Eine hochrangige Wirtschaftsdelegation begleitet Scholz. Siemens-Chef Roland Busch ist hier, natürlich auch DIHK-Präsident Peter Adrian. 2021 exportierte Deutschland Waren im Wert von 18 Milliarden Euro. Japan gilt als zuverlässiger Partner. Im Juni wird Premier Kishida zum G7-Gipfel nach Deutschland reisen. Im kommenden Jahr übernimmt Japan dann die Präsidentschaft. Der Liberaldemokrat in der Stimme seiner Übersetzerin.
Wir teilen die universellen Werte mit Deutschland und wir wollen die verschiedenen Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft gemeinsam angehen. Darauf haben wir uns auch verständigt.
Frank Kapellan berichtete aus Tokio. Der größte Treiber der galoppierenden Inflation, das sind die sich rasant verteuernden Energiepreise. Die Bundesregierung versucht, gegenzusteuern. Gestern hat das Kabinett bereits das Energieentlastungspaket beschlossen. Bei der EEG-Umlage, mit der Stromkunden über Jahre die Energiewende mitfinanziert haben, ist man schon einen Schritt weiter. Sie wurde heute vom Bundestag abgeschafft. Immerhin ein Posten von 6 Milliarden Euro. Doch wie viel davon am Ende beim Verbraucher ankommt, ist ungewiss. Jörg Münchenberg.
Nach gut 22 Jahren ist die EEG-Umlage für Stromkunden und Unternehmen bald Geschichte. Am 1. April 2000 zur Förderung der erneuerbaren Energien eingeführt, die den Erzeugern von Ökostrom wiederum einen festen Abnahmepreis garantiert, wird die Umlage ab Anfang Juli allein vom Bund getragen, rund 6 Monate früher als geplant. Ein richtiger Schritt, um Verbraucher und Unternehmen angesichts der deutlich gestiegenen Energiepreise zu entlasten, lobte bei der abschließenden Lesung im Bundestag am Nachmittag der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Oliver Krischer von den Grünen.
Meine Damen und Herren, das ist für die Menschen im Land,
die größte Strompreisentlastung der letzten Jahrzehnte und die richtige Antwort vor dem Hintergrund der gestiegenen, durch fossile Energie gestiegenen Energiepreise. Die Ampel schafft den entscheidenden Schritt zur Senkung der Strompreise, an dem sämtliche vorherigen Bundesregierungen gescheitert sind.
Die Union unterstützt die Abschaffung der EEG-Umlage. Man habe einen entsprechenden Vorschlag bereits im Februar gemacht, erklärte dazu der CDU-Abgeordnete Marc Helferich. Aber der Schritt reiche nicht aus, um Bürger und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise nachhaltig zu entlasten, so Helferich in Anspielung auf das erst gestern vom Bundeskabinett beschlossene neuerliche Maßnahmenpaket.
Die Bürger erwarten mehr von Ihnen, die Wirtschaft erwartet mehr von Ihnen. Wir erwarten mehr von Ihnen. Keine Mogelpackung mehr. Berücksichtigen Sie die 22 Millionen Rentner und Pensionäre bei der Energiepauschale. Berücksichtigen Sie unseren Mittelstand bei Energiezuschuss und lassen Sie keine Bereiche der Wirtschaft aus.
Die AfD wiederum warf der Ampelkoalition Taschenspielertricks vor, denn letztlich würden die Bürger durch die Abschaffung der EEG-Umlage nicht wirklich entlastet, weil der Ausbau der Erneuerbaren künftig nur aus einem anderen Topf finanziert werde, so der AfD-Abgeordnete Marc Bernhard.
Richtig ist, dass die EEG-Zahlung nicht wegfällt, sondern künftig nur anders finanziert wird, nämlich nicht mehr direkt über ihre Stromrechnung, sondern über Steuern und Abgaben auf Energie.
Ohnehin dürften die unmittelbaren Entlastungseffekte durch die Abschaffung der EEG-Umlage überschaubar bleiben. Immerhin 3,72 Cent pro Kilowattstunde fallen jetzt zwar weg, aber das werde durch die hohen Beschaffungspreise für die Stromunternehmen zum größten Teil wieder aufgefressen, sagte dazu Kerstin Andrae, Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, gegenüber diesem Programm.
Die Kosten für die Strombeschaffung sind bis zu 300% gestiegen. Also der Anteil Beschaffungskosten ist derzeit so hoch, dass es leider so sein wird, dass die Abschaffung der EEG-Umlage diese extrem gestiegenen Beschaffungskosten nicht ausgleichen kann.
Immerhin sind die Stromunternehmen verpflichtet, die Abschaffung der EEG-Umlage auch an die Kunden weiterzugeben.
Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Ob die Energiewende gelingt, das entscheidet sich am Ende nicht unbedingt in Berlin, sondern auf regionaler Ebene. Beispiel Bayern. Dort hat die CSU mit einer besonders strikten Abstandsregel dafür gesorgt, dass im größten deutschen Flächenland seit Jahren kein einziges Windrad mehr gebaut worden ist. Was selbst den Koalitionspartner, die Freien Wähler, erzürnt. Jetzt hat sich die Partei intern auf einen Kompromiss geeinigt. Tobias Krone.
An Autobahnen, Industriegebieten und Truppenübungsplätzen etwa soll auch weniger Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern möglich sein. Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU, ist zufrieden. Einerseits sei nun mehr Windkraft möglich und andererseits...
Wir halten in Bayern an der 10H-Regelung fest, weil wir dadurch garantieren, dass Bürger und Gemeinden auch beim Bau von Windrädern mitbestimmen können.
Doch den Grünen reicht der Kompromiss nicht. Ludwig Hartmann, Fraktionschef im Landtag.
Man versucht durch Ausnahmen die Windkraft heranzubringen, aber ich bin überzeugt, dieser gerade mal einseitige Beschluss der CSU-Fraktion, der greift zu kurz.
800 neue Windradstandorte wären mit dem CSU-Kompromiss drin. Doch um das vom Bund vorgegebene Ziel zu erreichen, so haben die Grünen errechnet, würde in etwa das Doppelte der Windräder benötigt. Eine Position, von der Ministerpräsident Markus Söder nichts hält.
Wenn man den Wunsch der Grünen in Bayern folgen würde, dann hätten wir zum Beispiel in Oberbayern eine massive Verspargelung. Also das ganze Oberland würde dann, wenn es nach den Plänen der Grünen geht, nur mit Windrädern zugepflastert. Und da haben wir einen sehr energetisch sinnvollen, aber dann auch mit den Bürgern vernünftigen Weg, der auch die Landesteile gut einbindet.
So Söder in einem Interview mit der Sendung Bayern 2 Radiowelt. Dennoch hatte der Ministerpräsident seine CSU-Landtagsfraktion dazu gedrängt, mehr Windkraft möglich zu machen. Wie Fraktionschef Kreuzer zugibt...
Nicht ganz einfach, weil die Meinungen ja auch bei den Bürgerinnen und Bürgern auseinandergehen.
Doch die Planungen im Staatsforst kämen nicht voran, bemängeln die bayerischen Grünen heute. Dabei hatte Markus Söder noch beim Termin mit Habeck im Januar eine vollmundige Ansage gemacht. Nun, knapp 2 Monate später, ringt sich also die CSU zu einem Kompromiss durch, der den Grünen nicht reicht. Und auch Habecks Geduld scheint begrenzt. Aus informierten Quellen ist zu erfahren, dass von Juni an deutlich mehr Druck aus Berlin kommt. Zunächst will man allerdings die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen abwarten, wo auch um das Thema Abstandsregeln gerungen wird.
Und von Tobias Krone aus München weiter zur Presseschau, zusammengestellt von Khaled Nahar, gelesen jetzt von Martina Sturm-Wende.
Die vom Bundestag beschlossene Lieferung schwerer Waffen an die von Russland angegriffene Ukraine ist das größte Thema in den Zeitungen. Sicher war es nicht nur die Opposition, die den Kanzler dazu brachte, die Lieferung von Panzern und anderem schweren Gerät in die Ukraine endlich zu beschleunigen, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus, aber der Druck aus der Union trug dazu bei, Scholz daran zu erinnern, was Tatkraft ist. Die Panzerwende ist eine von vielen in der deutschen Ukraine-Politik, die immer erst dann kommen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Die Freie Presse aus Chemnitz betont, völkerrechtlich wäre die Bundesrepublik erst Kriegspartei, wenn Bundeswehrangehörige auf ukrainischem Boden eingesetzt würden. Völkerrechtlich hätte Russland aber auch nie die Ukraine überfallen dürfen. Es ist also nicht auszuschließen, dass Kreml-Chef Wladimir Putin auf die deutschen Waffenlieferungen reagieren wird. Wo die Folgen unklar sind, muss zumindest der Abwägungsprozess nachvollziehbar sein. Das ist er. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg kritisiert, der Beschluss, Panzer und anderes schweres Gerät zu liefern, ist der riskanteste, den Deutschland bisher traf. Er geht völlig am Nerv der Bevölkerung vorbei. Die oberflächliche Debatte dazu erst recht. Der Beschluss ist in seinen möglichen Konsequenzen nicht richtig durchdacht. Die Nürnberger Zeitung schreibt, nun gilt es, das ukrainische Militär im Verbund mit anderen so auszustatten, dass auch für Russland Frieden wieder attraktiver wird als Krieg. Dass bei dieser wichtigen Debatte und Abstimmung im Bundestag ausgerechnet der Kanzler fehlte, ist befremdlich. Einmal mehr. Auch der Reutlinger Generalanzeiger bemängelt die Abwesenheit des Kanzlers. Scholz hätte seine Japanreise verschieben und die Debatte nutzen können, nein müssen, um sein Handeln zu erklären, das von weitaus mehr als nur der Opposition als Zögern und Zaudern empfunden wird. Die steigenden Preise in Deutschland beschäftigen den nordbayerischen Kurier aus Bayreuth. Das hat das Potenzial zur weiteren Spaltung der Gesellschaft. Den realen Kaufkraftverlust spüren die meisten bereits schmerzhaft an der Supermarktkasse, während andere, wie schon in der Corona-Pandemie, trotz konjunktureller Einbrüche zu den Krisengewinnern gehören. So wird sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder weist auf ein unklares Ende der Preissteigerungen hin. Zwar schauen viele jetzt auf die Europäische Zentralbank, die endlich die Zinsen anheben muss. Aber Wunder sind auch davon nicht zu erwarten. Den Verbrauchern bleibt nichts übrig, als sich darauf einzustellen, dass sie sich deutlich weniger leisten können.
Danke Martina Sturm-Wende und Khaled Nahar für die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.